glaube, dass da drin ein großes Momentum stecken kann, wenn man bewusst Regeln bricht, sich dessen gewahr ist und dann aber auch Gegenpole setzt.
Sie sagt halt, finde Basics und investiere in gute Basics und das ist schon die halbe Miete sozusagen.
Man sieht trotzdem, dass es auch auf kleinerer Flamme oder kleinerem Level halt irgendwie wichtig ist und funktioniert.
Du musst ja kein Fashion-Junkie sein, irgendwie um eine Wirkung zu erzielen, ja? Kann ich auch verstehen. Ist nicht jedermanns Sache. Es muss auch gar nicht. Total in Ordnung, wenn man nicht durchdreht, wenn man gerade irgendwie den neuesten coolen Pulli irgendwie anhat. Aber dass man auch damit immer Wirkung erzeugt. Also auch wenn ich jetzt nicht damit etwas bewirken möchte mit dem, was ich anhabe. Und ich glaube, dessen muss sich jeder bewusst sein.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen zu Folge 78 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Und ich bin heute endlich nicht mit meinem kongenialen Partner Tobias Kargol in der Booth, sondern seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder mit Joanna.
Yes.
Ich grüße dich.
Ja, hallo.
Wie ist es?
Gut.
Ja?
Gut, ja. Ist schön hier bei euch.
Ja, du, wir haben uns nicht lumpen lassen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir haben ein neues Office und zusammen mit diesem neuen Office haben wir auch einen Keller und in diesem Keller haben wir jetzt unser Tonstudio, Podcaststudio, Videostudio. Ist ganz nett, ne?
Ja.
Ich könnte, es halt immer noch ein bisschen
es sehr. Es halt ein bisschen, aber ich könnte mir keine schönere Location für meine nach meiner kleinen Pause, Mini-Pause.
Ist es eine halbe Bewerbung? Ich habe ja gehört, beziehungsweise nein, du hast mir geschrieben, dass LinkedIn dir vorgeschlagen hat, bei uns anzufangen.
Ja, und
bei
zwar
The Ambition.
Und schon wieder diese Woche. Ich habe schon wieder eine E-Mail bekommen. Ja, von daher.
Auch geil, dass du eine Mail bekommst.
Ja, eine E-Mail.
Irre.
Ja, Director Consulting.
Yes, Director Consulting, ja,
genau.
Bei The Ambition.
Und Partner stand da noch im Nebensatz.
Ja, stand da auch
mit
noch.
Sternchen.
Directing Partner.
Ja, auf jeden Fall. Ja, schön.
Schön,
willkommen
dass du
auch von mir, genau. Ich habe euch schon vermisst, Hörer
same, same.
Und Hörerinnen.
Und du bist ja auch das allererste Mal in unserem neuen Learnings-Format, das ja nicht
richtig
mehr so ist wie das alte, anderthalb
genau.
Stunden. Und wir lesen Biografien vor und diskutieren dann ein bisschen, sondern jetzt auch mit ganz viel Diskussion.
Ja, ganz toll. Du weißt,
oder?
Ich liebe das ja sowieso von Anfang an. Von daher bin ich großer Fan und habe natürlich auch die letzten Folgen schon verschlungen.
Super, super, super.
Ja. Und heute sprechen wir über ein Thema, was uns beide, glaube ich, sehr interessiert.
Ich hoffe.
Zumindest glaube ich das, weiß ich das. Mhm. Und zwar über Mode, über Fashion. Und es könnte ja nicht aktueller sein, denn, vielleicht hast du es mitbekommen, Sex and the City
is back.
Seit letzter Woche leider nur auf Sky. Also hier.
Zum Glück habe ich Sky.
Ja,
ich habe auch schon die ersten beiden Folgen gesehen.
Wow,
selbstverständlich.
Okay.
Heißt ja nicht mehr Sex and the
Jetzt
City,
ja,
sondern...
Oh wow, da hast du mir was voraus.
Hab ich dir was voraus?
Ja.
Es heißt nicht mehr Sex in the City. Hast du noch nicht die ersten beiden Folgen
Nein,
gesehen?
Nein, natürlich
Nein,
nicht, weil ich kein Sky habe. Aber meine Eltern und ich habe mich über Weihnachten schon vorangemeldet.
Ja.
Genau, von daher...
Nein, doch.
Oh Gott, jetzt ist jetzt voll die Blamage hier gerade.
Sex in the City, warte mal, das
müssen
wir jetzt
natürlich
auf jeden Fall
noch rausfinden. Immer noch Sex in the City.
Nein,
das
heißt es nicht mehr.
Na klar.
Nein.
Na klar.
Guck mal, schon die erste Diskussion. Also, ich habe es direkt mal gegoogelt und die neue Ausgabe oder neue Staffel heißt And Just Like That.
Ja, ja, aber es heißt ja noch Sex and the City und dann And Just Like That.
Nee, glaube ich nicht.
Doch.
Nein.
Weil And Just Like That, damit haben ja immer die Serien begonnen.
Ja, ja, und die Serie heißt jetzt And Just Like That. Wahrscheinlich
okay.
Rechtliche Hintergründe. So meine Interpretation. Aber egal, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, natürlich noch der Hinweis auf unsere ganz lieben Partner und Partnerinnen von Zipgate. Und auch heute hat Tobias mal wieder in alter Manier mit Pia gesprochen über einen ganz besonderen Workhack von Zipgate. Wir hören mal rein.
Bevor man ein neues Produkt oder Feature entwickelt, möchte man natürlich im besten Fall schon wissen, ob es wohl gut ankommen wird. Um diese Magie hinzubekommen, schaltet ihr schon vor der Entwicklung Werbeanzeigen für eure Ideen und schaut dann, ob die geklickt werden. Das kenne ich zum Beispiel aus Tim Ferriss Buch, die 4-Stunden-Woche. Er hat so Produkte beworben, die es nicht gab, um die Nachfrage zu testen. Ich glaube, Zappos ging mit einem ähnlichen Experiment los, also der berühmte Schuhhändler aus den USA, Vorbild für Zalando, die haben Schuhe im Laden gekauft und ohne Gewinn online weiterverkauft, um mal zu testen, ob Menschen Schuhe wohl auch online kaufen würden. Spoiler, würden sie. Wie macht ihr das jetzt konkret? Wie konzipiert man Anzeigen und Landingpages für Dinge, die es gar nicht gibt, ohne dass der Kunde sich verarscht vorkommt, wenn er auf die Anzeige klickt? Und testet ihr mehrere Ideen parallel? Verwendet ihr die Technik für jedes neue Feature? Fragen über Fragen.
Boah, ey, da fragst du mich jetzt was. Theoretisch müsste für die perfekte Antwort jetzt ja auch noch ein PO sitzen. Aber ich kram jetzt mal meine PO-igste Perspektive raus, die ich so kann. Denn die Gedanken, die hinter so einer Taktik, wie du sie gerade beschrieben hast, stecken, die stehen ja wieder auf den Füßen gewisser Surprise-Prinzipien. Was man mit solchen Tests machen will, ist das Risiko minimieren. Manchmal weiß man eben nicht mal genug über den Markt, in den man rein will, um guten Gewissens oder auch guter Geldbörse oder so Zeit und Geld in ein MVP zu investieren. Und ein MVP ist ja schon nur ein Minimal Viable Product. Also was kann ich bauen, was gerade groß genug ist, um im Markt zu bestehen und kein Stückchen größer? Ich will kein Stückchen größer bauen, damit ich damit schnellstmöglichst Feedback einsammeln und Infos über den Markt lernen kann. Naja, und manchmal weiß ich einfach nicht, was mein Markt höchstwahrscheinlich als Viable Product sehen möchte. Und dann ist das, was du gerade beschrieben hast, also einen A-B-Test mit etwas, das es noch gar nicht gibt, eine von vielen Taktiken, die ich dann rauskramen kann, um Feedback aus dem Markt zu bekommen. Und ganz ehrlich, ja, von wegen, wie verarscht fühlt man sich, wenn ich auf eine Anzeige auf LinkedIn, wenn ich da einen Daumen dran setze so und sage, hey, finde ich gut. Und möglicherweise klicke ich da sogar drauf und dann lande ich auf einer Internetseite, die sagt, hey, wir bauen hier gerade noch was, ist noch nicht fertig, danke für deinen Daumen oder ach, so ähnlich. Wie verarscht in Anführungszeichen würdest du dir dann wirklich vorkommen? Ich glaube, wir machen solche Sachen intuitiv normalerweise nicht, also wir als Menschen, weil wir denken, dass wir damit Leute vergraulen. Und erstens stimmt das gar nicht unbedingt und zweitens ist es am Ende immer noch eine Business-Entscheidung. Mal angenommen, ich habe auf meine A- und meine B-Anzeige einmal 500 und einmal 900 Likes bekommen, so, um mal irgendeine Zahl jetzt zu sagen. Ne? Und mal angenommen, alle 1400 Leute fühlen sich danach verarscht und kommen nie wieder, also Worst-Case-Szenario. Ich will ja einen Markt erobern mit meinem Produkt. Und der Markt ist dann beispielsweise 50 Millionen Menschen groß. Was sind denn da 1400, die nie wiederkommen? Und selbst wenn man noch irgendwie potenzielle negative Mundpropaganda mit einrechnet, lohnt sich die Information, die ich bekomme, ja immer noch, weil ich dann gleich ein etwas richtigeres Produkt bauen kann, sozusagen. Und nochmal, es kann ja jetzt mal jede Zuhörerin in sich gehen, wie, excuse my French, angepisst würdet ihr euch von so einer Anzeige von einem Produkt, das es noch nicht gibt, wirklich fühlen. Und wofür ihr ja auch wirklich nichts bezahlt habt, außer 2 Sekunden eurer Aufmerksamkeit sozusagen. Und nein, wir machen das nicht für jedes Feature, das wir bauen. Das ist eine Taktik, die man anwendet, wenn man wirklich wenig über ein Vorhaben oder eine Idee, die man für ein Produkt hat, weiß. In vielen Bereichen kommt man schnell an den Punkt, wo man seinen Markt immer besser kennengelernt hat oder man hat schon eine Weile Kundenfeedback gesammelt, zum Beispiel für etwas, was man schon verkauft und weiß schon relativ genau, was die Kunden eigentlich als nächstes wollen oder auch erwarten. Wenn man den Kunden zustimmt und sagt, jo, das sehen wir auch als nächstes wichtigstes Ding an, deswegen bauen wir euch das jetzt mal, dann brauche ich da gegebenenfalls keine großen Tests mehr mit was es noch gar nicht gibt. Das kann ich natürlich machen, um das nochmal zu bestätigen, dass meine Kunden das auch wirklich, 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 wirklich wollen. Aber bei dieser Art von, ich tue mal so, als gäbe es das, was ich am Ende haben will schon und schaue, wie die Leute darauf reagieren, Test, geht es darum, eine Innovationsidee wenigstens schon mal ein bisschen vorzuqualifizieren, bevor ich anfange, da richtig, richtig viel Arbeit reinzustecken.
Vielen Dank euch beiden. Ja. Wieder wahnsinnig viel mitgenommen. Und apropos mitnehmen, es gibt natürlich, wie auch in der Vergangenheit, das Buch zum Herunterladen bzw. bestellen auf www.zipgate.de/learnings-podcast könnt ihr die 24 Work Hacks ordern.
Genau. Vielen
Macht
Dank,
das alle.
Pia, für deinen Input. Immer wieder sehr spannend.
Absolut. Apropos spannend, was hast du mitgebracht?
Genau, von daher, ja, habe ich gedacht, wir nutzen einfach mal die Gelegenheit und sprechen über ein, ich glaube, gar nicht so uninteressantes Thema Mode, auch im Business. Denn ich glaube, es gibt gar nicht ein Thema, was mehr diskutiert wird in Teams, in, was weiß ich, Arbeitsumgebungen, in Unternehmenskulturen, wie das Thema Mode.
Dresscode quasi.
Dresscode sozusagen, Business-Knicke.
Hosenanzüge.
Und so weiter und
Blazer.
So fort. Genau. Und Über wen müssen wir an dieser Stelle dann natürlich sprechen, wenn wir von Mode sprechen?
Carrie Bradshaw?
Nein. Wer ist denn noch auf unserer Liste gewesen, über den wir unbedingt mal sprechen wollten? Puh, wir gucken in Richtung USA. Chefredakteurin.
Oh, Anna Wintour.
Yes.
Großartig.
Genau. Und
hast du September-Issue gesehen?
Ja, natürlich. Mehrfach, na klar, ne? Logisch. Muss man auch unbedingt gucken.
Ja.
Und natürlich Der Teufel trägt Prada auf und ab, logischerweise.
Mehrfach gesehen. Na,
Miranda Priestly, quasi ihr Charakter sozusagen. Ja, Anna Wintour. Und ich weiß, die mächtigste Frau im Modehimmel,
ne?
Sozusagen, immer noch. Und jetzt halte ich fest, sie ist 72 geworden.
Irre.
Und arbeitet seit 1988 als Chefredakteurin der US Vogue.
Seit 33 Jahren.
Ja,
irre.
Du hast es mal kurz hochgerechnet.
Ich habe das mal kurz hochgerechnet.
Ja, Wahnsinn. Richtig, seit 33 Jahren. Und sie gilt als Ikone der Modeszene. Ich meine, das wissen wir natürlich. Keiner kommt an ihr vorbei, ne? Also wer seit 33 Jahren quasi die Trends mitbestimmt im Fashion Heaven sozusagen, der ist und bleibt eine große Ikone. Und spätestens natürlich seit Der Teufel trägt Prada weiß man auch, wie das bei ihr abgeht sozusagen. Wer da wann und wo was trägt und wer wann und wie und wo arbeitet. Das ist ja wirklich spannend gewesen. Anne Hathaway hat das ja großartig verkörpert, die Praktikantin, die dann da quasi zur Fashionista sozusagen wurde. Und sie ist außerdem, das fand ich ganz spannend, befördert worden letztes Jahr noch, denn die Vogue gehört zu Condé Nast, ne? Und sie ist in den Vorstand von Condé Nast gewählt worden mit 71 und wurde als Chief Content Officer befördert für alle Vogue-Produkte. Also es gibt ja noch verschiedene andere Vogues und die ganzen Fashion-Magazine, die bei Condé Nast entstehen, da ist sie quasi aus dem Vorstand heraus
die Anna.
Chief Content Officer.
Anna ist jetzt Chief Content Officer bei Condé Nast.
Zusätzlich, ne?
Unfassbar.
Also, ja, Wahnsinn.
Mit 71,
ja. So. Und was macht diese großartige Frau aus? Ich glaube, es gibt ein Wort, was sie beschreibt, das ist Understatement. Absolut. Denn wenn man sie so beobachtet hat mal über die Jahre, und du hast wahrscheinlich das ein oder andere Foto auch mal gesehen, wahrscheinlich nicht so verschlungen, die Vogue wie ich, aber dann sah man sie immer in ihrem kurzhaarigen Bob, den sie übrigens, seitdem sie 15 Jahre ist, trägt. Denn sie hat gesagt, finde eine Frisur, die zu dir passt und bleib dabei. Völliges Understatement. Sie sagt nicht, ich muss irgendwas ausprobieren, sondern sie hat, seitdem sie 15 ist, diesen Bob mit dem Pony, ne?
Als Wiedererkennungsmerkmal?
Als Wiedererkennungswert,
oder? Guck mal.
Genau.
Mir sagte mal jemand, finde deinen Bart und bleib dabei.
Ja, das ist das Gleiche.
Oder?
Guck, absolut, absolut. Und sie hat außerdem, sie ist ja nicht ohnehin einfach so erfolgreich und seit 33 Jahren bei der Vogue angestellt, sondern dieses Understatement-Thema trägt sich so bei ihr durch alle Bereiche irgendwie durch. Also du siehst sie kaum, obwohl sie das könnte. Sie könnte jeden Tag irgendwie in verschiedenen Outfits und mit den absolut größten Marken, das macht sie schon auch, herumlaufen. Aber sie bleibt sich so ihrem Stil treu seit vielen, vielen Jahren. Sie sagt, und das fand ich gut, finde Basics, also bleib bei Basics. Ich meine, ne? So, wenn ich dich so angucke
all black
hier.
Everything.
Ja, aber da kommen wir gleich zu.
Okay,
gibt's nämlich da kriegst du die Ohren lang gezogen von Anna. aber Basics, sie sagt halt, finde Basics und investiere in gute Basics. Und das ist schon die halbe Miete sozusagen. Den Bob haben wir gerade schon gesagt, finde eine gute Frisur, sagt sie halt auch. Ne?
Immer Sonnenbrille?
Immer Sonnenbrille, richtig, auch dabei für die Coolness, egal Indoor, Outdoor. Ne? Dafür ist sie auch bekannt. Ne? Da kann man dann gucken, was braucht man für eine Sonnenbrille. Dann irgendwie ein bestimmtes Keypiece, also jetzt ein besonderer Mantel zum Beispiel oder eine Jacke, irgendwas oder coole Schuhe oder sowas, also ein Statement-Piece sozusagen und alles andere bleibt total Understatement. Also sie sagt halt, ne, dass du im Endeffekt, oder das heißt, sie sagt gar nichts, sondern sie macht einfach und dann andere bewerten sozusagen. Aber das, was man quasi im online, offline sieht und liest, ist immer wieder, dass sie halt ihrem Stil treu bleibt über so viele Jahre, dass sie keine Experimente macht, überhaupt nicht, dass sie da musste ich sehr schmunzeln, deswegen, dass sie sagt, nie all in black, außer du gehst zu einer Beerdigung. Also, das ist.
Anna, wir beiden müssen ja auf jeden Fall telefonieren.
Ja, richtig.
Ich brauche eine Stilberatung.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich fand das sehr bezeichnend, denn man sagt ja, Kleider machen Leute. Schon ein sehr, sehr langes, langjähriges
Sprichwort
sozusagen, glaube ich auch dran. Und obwohl sie im Jahr ein Fashion-Budget bekommt, also die bekommen wohl ein Fashion-Budget irgendwie, bei, ob das bei Condé Nast jetzt ist oder bei der Vogue, keine Ahnung, auf jeden Fall könnte sie wahrscheinlich ein Vermögen für extravagante Sachen ausgeben, macht sie aber gar nicht. Sondern sie hat ihre Statement-Pieces, die sie hat und trägt immer Basics und schwört eben sozusagen auf diesen Understatement-Look, um erfolgreich zu sein. Und das rät sie auch. Es gibt eine Masterclass online zum Beispiel, die man bei ihr machen kann. Und das rät sie im Endeffekt auch jungen Menschen im Business einfach. Authentisch man selber zu sein sozusagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch, das Wort Authentizität an dieser Stelle. Aber eben auch bei Basics, und ich glaube, Basics können wir ja diskutieren. Was sind Basics, ne? Bei Basics zu bleiben und einen eigenen Stil zu entwickeln. So. Und ich glaube, da wieder den Loop zu Sex and the City zu schließen. Ich glaube, keiner verkörpert das ja mehr als Sarah Jessica Parker und auch die anderen Charaktere neben ihr, die alle ihren eigenen Stil haben und das sich ja wirklich durch diese ganzen Staffeln auch durchgezogen hat. Und auch ein großer Teil des Erfolgs einfach auch von Sex and the City ausgemacht hat, ne? Diese verschiedenen, dieser Stil, dieser Modestil vor 20 Jahren. Ich meine, die haben ja damals mit Themen, sind die ja um die Ecke gekommen, gerade was auch Mode anging. Da waren sie so alt wie wir, als das quasi damals ja dann auch verfilmt wurde. Ja, so, und jetzt zurück zum Business. Denn ich finde es ganz interessant, das zu diskutieren und auch zu sagen, okay, wo ist das denn, wo ist es wichtig? Sollte jeder so rumlaufen, wie er will? Wo gibt's einen Knicke? Glaubst du an Business-Knicke zum Beispiel? Also glaubst du daran, dass man zu bestimmten Anlässen bestimmte Klamotte wählen sollte? Wie ist deine Erfahrung? Sag mal.
Spannend. Ja. Vielen, vielen Dank für den Input. Einiges mitgenommen. Ich finde tatsächlich Kleidung extrem wichtig und es gibt tatsächlich keinen Tag, wo ich nicht darüber nachdenke, was ich anziehe. Gut, das tun viele, aber wo ich nicht irgendwie einen Plan dahinter habe.
Heute
mal einen schwarzen Kapuzenpullover. Aber steckt schon auch immer ein Plan dahinter, tatsächlich. Ja. Also ich glaube, man kann seine Kleidung bewusst als Instrument einsetzen, um Eindrücke zu erzeugen, um Statements zu setzen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass sich viel zu wenige dort draußen Gedanken über ihre Kleidung machen. Mhm. Man muss natürlich ein Faible dafür haben, man muss irgendwie ein klares Bild erstmal entwickeln von sich selbst und dem, was man aussagen möchte. Aber ich halte das Thema für unwahrscheinlich wichtig. Also es gibt, ich komme nicht mehr ganz drauf, wie das Sprichwort exakt lautet, aber es geht so in die Richtung dress like who you want to be. Deswegen habe ich mich zum Beispiel, als ich damals bei Butter Geschäftsführer werden wollte, also in der Kreativagentur, in der ich heute Geschäftsführer bin, auch begonnen anzuziehen wie ein Geschäftsführer. Tatsächlich. Mhm. Plötzlich habe ich Hemd getragen und ne, so auch entsprechend zu den Präsentationen und so weiter und so fort, weil ich das Gefühl hatte, ich bräuchte diese Kleidung, um meinen Anspruch und meine Stellung irgendwie zu untermauern. Und das hat mich irgendwie selbstbewusster gemacht in dem Moment. Also es war so ein bisschen irgendwie wie so eine Rüstung oder wie so ein Superman-Anzug tatsächlich. Ja. Und mehr oder weniger an dem Tag, an dem ich Geschäftsführer geworden bin, habe ich aufgehört, die Klamotten zu tragen. Ja. Ich brauchte es plötzlich nicht mehr. So. Und dann habe ich irgendwie, bin ich ein bisschen more casual geworden. Und jetzt mit der Gründung von The Ambition trage ich nur noch Hoodie. Mhm. Beziehungsweise nicht nur Hoodie. Also da ist auch mal irgendwie ein Crewneck dabei oder ein ganz normales Sweatshirt, aber auf keinen Fall mehr Hemden. Mhm. Und ich habe witzigerweise erst vor einer Woche oder anderthalb mit einem Partner bei Butter gesprochen, mit Rolf Schrickel. Und er meinte, wir hatten einen Kundentermin, mal wieder einen gemeinsamen Kundentermin, auch so im echten Leben, nicht nur virtuell. Und ich kam halt in meinen The Ambition-Klamotten um die Ecke. und er schmunzelte und sagte, ja, du kannst dich auch gar nicht mehr schick anziehen, ne, weil das würde dein Image konterkarieren. Und ich sag ja, ist tatsächlich so. Also das, was ich jetzt halt irgendwie darstelle mit The Ambition und auch in der Branche, ist halt so ein bisschen Hip-Hop, Revoluza, irgendwie Street und all das, was dazugehört. Deswegen kann ich mich jetzt nicht plötzlich schlecht anziehen, sondern ich muss schon auch irgendwie einen vernünftigen Hoodie von einer vernünftigen Marke und der Schnitt muss dann auch zeitgemäß sein und das ist jetzt nicht einfach nur ein schwarzer Hoodie. aber es ist jetzt halt eben ein schwarzer Hoodie und nicht mehr ein Hemd. Und ich glaube, dass wir tragen zum Beispiel bei The Ambition kurioserweise auch fast alle schwarz. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen uniform von uns, dass wir alle schwarz tragen. Und wenn wir zu Kundenterminen gehen, sind wir in der Regel auch alle schwarz. Mhm. Also bis auf die Sneaker tatsächlich. Mhm. Wir waren kürzlich bei Tommy Hilfiger, hatten da einen Pitch und waren da auch All Black Everything. Und das macht dann schon Eindruck, wenn da so eine Truppe in komplett schwarzen Klamotten ankommt, die alle irgendwie auch gut gekleidet sind trotzdem. Ja, ich finde ja auch schwarz kleidet Menschen. Ja, also ne, zieh schwarz an und dann kannst du schon nicht mehr so viel falsch machen, als wenn du mit einem babyblauen Pulli um die Ecke kommst. Mhm. So viel zu meinen Erfahrungen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Eindruck macht. Mhm. Also es ist immer irgendwie ein Gesamtbild, das man so abgibt.
Ja.
Vom Bart, auch da wieder, ne? Mhm. Anna hat ihren Bob, ich habe meinen Bart. Dieser Bart kommt nicht mehr weg, der kann auch gar nicht mehr weg, weil der ist halt ein Key-Visual geworden. Mhm. Das ist ein Wiedererkennungsmerkmal. Mhm. Egal, ob ich einkaufen gehe auf der Loretto-Straße in Düsseldorf oder ob ich bei LinkedIn unterwegs bin oder auf einer Veranstaltung, die Leute erkennen mich einfach aufgrund meines Bartes. Also das ist jetzt halt irgendwie gesetzt und es wäre grob fahrlässig, diesen Bart irgendwann abzurasieren. Und deswegen die Kombi aus Glatze, Bart, schwarzer Hoodie ist halt jetzt ein Stück weit mein Markenzeichen geworden und ist dann auch schwer abzulegen. Und ich glaube, anhand dieses Beispiels, jetzt bin ich ganz weit vom Status von Anna Wintour entfernt, aber man sieht trotzdem, dass es auch auf kleinerer Flamme oder kleinerem Level halt irgendwie wichtig ist und funktioniert.
Ja.
Wie sieht das bei dir aus? Du hast ja auch unterschiedliche Unternehmen durchlaufen.
Mhm. Total unterschiedliche Erfahrungen.
Bei Serviceplan, genau, bei Kienbaum.
Ja.
Hast du dich da unterschiedlich angezogen? Bewusst unterschiedlich angezogen? Als du bei Kienbaum das erste Mal rein bist,
nee,
war der Blazer ein bisschen teurer?
Stimmt, ich hatte wirklich einen Blazer an, ja. Ja, es ist ein bisschen genau wie dieser Moment, wo du zum Geschäftsführer wurdest.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, ein ähnlicher Moment, wo man dann eine Führungsposition hat. Und in einer Unternehmensberatung ist einfach was anderes als eine Werbeagentur. Ne? Einfach vom Umfeld her schon, was, ich sag jetzt mal, normativ von außen zumindest irgendwie, was man davon hält. Oder was Gesellschaft erzeugt, sagen wir mal so. Und ich habe aber eigentlich immer schon das getragen, worauf ich Lust hatte, bin dadurch aber sehr viel angeeckt auch, weil ich eben nicht den Hosenanzug getragen habe, sondern im Sommer das bunte Kleid.
Hast du dann aber bewusst gemacht, ne?
Um
auch anzuecken.
Gemacht.
Also du wolltest bewusst ein bisschen so das Gegenbild sein.
Nee, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war es automatisch mit dem, wie ich halt bin. Ich habe jetzt nicht morgens vorm Kleiderschrank gestanden und gedacht, ach, heute unbedingt mal das richtig knallige, neonfarbene Blümchenkleid, ja, weil alle anderen Anzug anhaben. Nein, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ja sehr gerne Kleider, trage ich und einfach auch sehr ausgefallenes, gerne so genau ein bisschen das Gegenteil von All Black. Und das fällt natürlich erstmal auf. Also wenn man sowieso jemand ist, der natürlich mit dem Thema Innovation um die Ecke kommt, jetzt bin ich noch eine Frau und dann auch noch bunt gekleidet, natürlich eckt das an. Ne? Also ich kenne Situationen, wo ich mal ein Leopardenkleid anhatte und wie gesagt, wir sprechen hier immer von gutem Stil. Ne? Also mit Turnschuhen, super hip, wo da eine Woche lang darüber gesprochen wurde, über mein Leopardenkleid, wo ich gedacht habe, Leute, habt ihr ja nichts anderes zu tun, ganz ehrlich.
Ja.
Ja? Also
wobei Leopardenkleid ist auch mutig, ne? Also ich finde es gut, kann man machen.
Ja.
Go, Joanna.
Ja.
Aber ist schon auch mutig, ne?
Ja, und? Hallo. Ja. Man muss auch mutig sein.
Aber genau, aber das setzt man dann ja bewusst ein. Also du weißt ja in dem Moment, wo du dieses Kleid anziehst, das löst eine Reaktion aus.
Ja, genau wie alles andere. Also genau, wenn du mit Schwarz. Ne?
Aber ich glaube, das müssen sich Menschen bewusst machen.
Ja, genau. Es geht um Wirksamkeit.
Genau.
Es geht immer um Wirksamkeit.
Und nicht überrascht sein.
Nein,
weil das mag ich dann
nicht, halt
nicht. Boah, ich hatte das an. Ich habe mich total gewundert, dass Leute geguckt haben. Nee, du wusstest das vorher.
Ja, genau. So. Und das ist aber für mich eine ganz wichtige Frage, wo ich sage, also müssen wir jetzt in einem Kontext, also das ist vielleicht interessant zu diskutieren, wie jetzt eine Beratung, ja, die jetzt erstmal von außen sehr klischeehaft konservativ ist, ja, also anders als eine Werbeagentur im Vergleich. Da ist auch viel Veränderung, aber trotzdem, müssen wir uns denn dann da so angepasst wie früher anziehen, um erfolgreich zu sein, ja, oder können wir da alle hinkommen, wie wir wollen? so, ich sag das jetzt mal ein bisschen überspitzt, also auch mit einem Kapuzenpulli.
Ich glaube, letzteres, solange es authentisch ist. Ja. Und Authentizität war ja ein Punkt, den du eben auch bei Anna Wintour gebracht hast. Ich glaube, das funktioniert für die Ambition, weil es so 100% authentisch ist. Man kauft uns das ab, dass wir rumlaufen, wie wir rumlaufen, all black mit den Street Fashion Hoodies und so weiter und so fort. Und wir haben auch mal eine Story beim Handelsblatt gepitcht, die da hieß, die neuen Unternehmensberater tragen Hoodie.
Ja.
Weil wir da schon auch sehr dran glauben.
Du, total. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch in der Beratung und jetzt gar nicht nur Kienbaum, sondern auch viele andere daneben, dass da ja auch angefangen wurde, alle die Sam Smith Turnschuhe zu tragen, ja, die älteren Berater und alle dann anstatt einem Sakko irgendwie auch mal einen coolen Pulli oder sowas, ja. So, fand ich nicht authentisch, weil das waren sie nicht, ne, so, nicht alle. Aber das finde ich halt so interessant. Also, weil ich glaube, es wird trotzdem noch vorausgesetzt. Und natürlich, wenn ich einen Kundentermin hatte, habe ich auch noch mal ein bisschen mehr was anderes, vielleicht noch mal einen anderen schickeren Schuh als einen Turnschuh zum Beispiel getragen. Obwohl ich es Schwachsinn finde. Ich kann auch mit einem guten, geilen Turnschuh dahin kommen.
Absolut. Und es gibt Turnschuhe, die sind mehr wert als jeder Brioni-Anzug.
Ja, absolut.
Absolut.
Und genau, ne? Und von daher, da. Und ich glaube, das finde ich halt auch wichtig. Also ich habe das immer gemacht, frei Schnauze, immer das getragen, was ich wollte, was ich verkörpert habe irgendwie. Bin aber dadurch auch oft angeeckt, weil ich eben auch in Kontexte reingekommen bin, wo man eben anderes erwartet hat. Ja, Führungskraft, Geschäftsführung, da erwarte ich dann irgendwie gesellschaftlich diejenige, die im Blazer kommt oder im Kostümchen oder mit einem Pferdeschwanz oder ne, mit Pumps. Weißt du, was ich meine?
So absolut.
Und
ich glaube, dass da drin ein großes Momentum stecken kann, wenn man bewusst Regeln bricht, sich dessen gewahr ist und dann aber auch Gegenpole setzt. Also ich habe letztens noch mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei The Ambition darüber gesprochen. Wir können uns unseren Auftritt erlauben, solange die Substanz stimmt und solange der Rest zu 110% on point ist. Dann kann man sogar damit spielen.
Ja.
Guck mal, wir kommen im Hoodie, aber wir sind trotzdem auf jeden Fall pünktlich. Wir haben einen Tech-Check gemacht, unsere Präsentation laufen, wir können uns artikulieren, wir wissen, worüber wir sprechen und alles ist halt irgendwie erste Sahne. Und dann ist es sogar noch geiler, dass wir da mit schwarzen Hoodies standen.
Ach, so. Total, absolut.
Aber sobald du mit schwarzen Hoodies und den Turnschuhen kommst und unpünktlich bist und
irgendwas
die Technik
läuft
nicht
falsch.
Läuft und plötzlich, ne, genau, und ja.
Oder mit dann, irgendwas aneckst auch, ne?
Dann bestätigst du ja dieses Vorurteil, dass du, ne, so, aber wenn du dann bewusst das komplett konträre Bild von deinem, in Anführungsstrichen, legeren Auftritt ablieferst, dann kann das Momentum erzeugen und dann ist es halt irgendwie geil.
Mhm. Ja, so. Nee, total, absolut.
Also seid euch dessen bewusst.
Ja.
Ne? Also legt euch einen Plan zurecht, setzt Kleidung als Tool ein, Tool für euch, schaut, wie eure Kleidung im Gesamtkontext des Bildes eine Rolle spielt, das ihr abgeben wollt.
Genau.
Ja, egal, ob das im Hinblick auf eine Position ist oder eine Unternehmung oder ein Pitch oder eine Rolle auch in einem Team oder auf einer Party. Und dann kann das sehr, sehr mächtig sein.
Genau, und ich glaube auch, den Gedanken habe ich gerade, wo du das sagst. Jetzt sind wir beide so Fashionistas, ne, irgendwie. Aber es gibt ja Menschen, die sagen, I don't care. Klamotte war nie was für mich. Aber auch damit erzeugst du Wirkung.
Definitiv.
Auch wenn dich das nicht interessiert. Also ich glaube, das ist auch wichtig, weil du musst ja kein Fashion-Junkie sein, irgendwie um eine Wirkung zu erzielen, ja. Kann ich auch verstehen. Ist nicht jedermanns Sache. Es muss auch gar nicht. Total in Ordnung, wenn man nicht durchdreht, wenn man gerade irgendwie den neuesten coolen Pulli irgendwie anhat oder Hose oder Schuhe. Aber dass man auch damit immer Wirkung erzeugt. Ne? Also auch wenn ich jetzt nicht damit etwas bewirken möchte mit dem, was ich anhabe. Ne? Und ich glaube, dessen muss sich jeder bewusst sein einfach.
Genau,
ja.
Also bin ich bei dir. Ich glaube, man lässt so ein paar Prozentpunkte Wirkungskraft liegen, wenn man nicht mit seinem Äußeren spielt. Und das beginnt bei der Frisur und geht bis zur Kleidung und oder dem Koffer, den man dabei hat, dem MacBook, den man auf dem Tisch stehen hat. Ist das ein MacBook? Ist es ein aktuelles MacBook? Sind da Aufkleber drauf? Oder ist es irgendwie, keine Ahnung, von Asus? Oder keine, will gar nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, aber wir senden ja Signale mit unserer Kleidung, mit unserem Auftreten, mit der Technik, mit all dem, was wir irgendwie dabei haben. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann verschenkt man ein gewisses Potenzial. Das kann man wieder auffangen. Na, man kann natürlich sagen, nö, ich komme über die Inhalte. Okay, komme über die Inhalte, aber dann müssen deine Inhalte halt auch nochmal 20% geiler sein als all das, was ich liefere, weil ich habe die 20% schon mit dem anderen Kram rausgeholt.
Ja.
Ist oberflächlich, aber ist die Wahrheit und deswegen sollten wir uns der stellen. Vielen Dank für den Input. Mega geil.
Kleiner Input, genau.
Großartige erste Folge im neuen Format mit Joana. Ich freue mich sehr. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, gerne jederzeit auf LinkedIn und auch auf Instagram. Postet all das, was euch beschäftigt zu diesem Thema. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Learnings, euer Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Ich freue mich drauf. Gute Woche euch.
Tschüss.
Tschüss.